Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil und ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche übernommen. Und ich bin folgender Meinung. Es lebe der Sport. Ja, und in der heutigen Folge habe ich den vielleicht besten österreichischen Kicker aller Zeiten nach Scorerpunkten zu Gast. Diese Folge wird präsentiert von Mateka und Partner natürlich. Und der Kicker mit den Scorerpunkten hatte nur das Pech, dass es in seiner Ära, in seiner großen Zeit noch keine Scorerpunkte gegeben hat. Herzlich willkommen und Servus Andi Ogris. Servus.
Hallo, grüß dich.
Servus. Du, wie war denn das damals? Du warst ja ein genialer Vorbereiter, auch ein Abschließer, ein Stürmer. Du hast bei der Austria 99 Tore geschossen. Ist dir das aufs 100. Tor ankommen oder warum hast du es einfach nicht gemacht?
Erstens einmal habe ich vorher wahrscheinlich viel zu viele Chancen vergeben aufs 100. Und am Ende des Tages hat sich dann, bevor ich von der Austria weggegangen bin und ein Jahr noch zu Admira gegangen bin, eine Sperre, ist mir noch in die Quere gekommen, sonst hätte ich das 100. sicher erzielt.
Okay. Und kannst du dich an irgendeine Chance erinnern, die sensationell vernebelt hast, die das 100. gewesen? Warst du Elferschütze eigentlich auch damals?
Nicht immer. Wir haben ja eine Zeit lang gehabt den Jack Manfred, der die Elfmeter geschossen Genial, hat. Ja. Dann haben wir natürlich auch einen Toni Polster gehabt, der Elfmeter geschossen hat. Wir haben den Herbert Prohaska gehabt, der die Elfmeter geschossen hat. Also so viel Elfmeter habe ich nicht eingeschossen und auch nicht verschossen.
Ich möchte nochmal auf die Scorerpunkte kurz zurückkommen. Also das ist ja etwas, was mich fasziniert. Und du warst ja meiner Wahrnehmung her derjenige mit den Torvorlagen und der auch die Tore gemacht hat. Wer war denn eigentlich dein Lieblingssturmpartner, sage ich mal? Mit wem hast du am besten zusammengespielt am Platz?
Ja, also da würde ich sagen,
mir fällt einer ein, natürlich.
Am besten harmoniert habe ich natürlich mit Toni Polster, weil ich halt immer über die rechte Seite durchgegangen bin und in Wahrheit hast du dann nur den Kopf hinbrauchen und schauen, wo der Polster ist und den hast du treffen müssen, weil dann bist du wieder auf die Mittelauflage gegangen. Genau. Weil der Toni hat die Chancen von 10-10 reingehauen.
Ja, und das kann man wirklich nur unterstreichen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe. Ich war bei irgendeinem Rapid-Fest, ich glaube Verabschiedung, Andi Marek ist ja da mittendrin gesessen unter alle Rapidler und der fühlt sich einfach überall wohl. Hat er zu dir eigentlich einmal schöner Bub gesagt? Das sagt er zu jedem.
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit.
Aber aufgebraucht hat die schöne Bub eigentlich der Schudl Schreitl, das war die Austria-Legende bei den Masseuren schlechthin.
Und überhaupt eigentlich war die Masseur-Legende.
Ja, das war derjenige, der das eigentlich sehr was Maschiner war. Das war schon in der Früh die Begrüßung.
Und der Herr Polster hat ihm das entwendet. Wie oft hat der Schreitl herrichten müssen nach so einem schnellen Sprint, wo der Verteidiger gemeint hat, den lege ich jetzt um?
Ja, sehr, sehr oft, aber der Schreitl-Schudl war ein Besessener in seinem Job und ich habe des Öfteren schwierige Verletzungen gehabt und der ist aber dann trotzdem erst dreimal am Tag zu mir heimgekommen und hat Umschläge wieder gemacht, dass ich ja fit wie fürs Match. Also ich habe das eine oder andere Spiel hätte ich ohne Schudl Schreitl nicht bestreiten können. Und da war einmal vor einem Derby, habe ich so eine Verletzung auf der Wade gehabt, die hat er mir dann behandelt und der Arzt hat gesagt, da kannst du auf keinen Fall spielen und der Schuller hat es aber zusammengebracht, dann habe ich gespielt und habe zwar David da auch noch gemacht. Also das war, kann ich ihm verdanken und der hat mich immer wieder hingeregt.
Wunderbar. Jetzt haben wir mal über deine vernebelte Chance, habe ich da irgendwie rauslocken wollen. Gibt es ein Tor deiner Karriere, an das du besonders gerne erinnerst? Ich denke da zum Beispiel 1990 USA. Ist das das Goal gewesen, das dein wichtigstes ist, oder?
Also ich denke, dass es in meiner Karriere eines meiner wichtigsten Tore war, weil es mir ganz einfach die Tür aufgemacht hat fürs Ausland. Weil damals mein Trainer, den ich dann bei Espanyol gehabt habe, beim spanischen Fernsehen Co-Kommentator war und das halt gesehen hat und auf mich halt unbedingt verpflichten wollte. Das war der Luis Aragonés, der später dann mit Spanien Weltmeister, Europameister geworden ist.
Jetzt muss ich kurz zwischenfragen, der Aragonés war Co-Kommentator im Fernsehen? Im spanischen Fernsehen und hat die gesehen und gesagt, den kaufe ich.
Ja, genau. Leiband. Genau. Super. So war das damals und also damit kann man fast sagen, dass es eines meiner wichtigsten Tore war, aber das Schönste war wahrscheinlich das mit Ferschel gegen Barcelona.
Also kann ich mich, im Derby.
Ja. Das war dann halt, nein, nicht im David, haben wir gespielt, Austria gegen FC Barcelona im Europacup.
Ach so, sorry, da, ich habe jetzt Espanyol gehabt, ja.
Und da war das Ferschel gehört.
Und das war auch vorher, bevor du in Barcelona bist?
Das war nachdem ich aus Spanien, da bin ich von Spanien wieder zurück gewesen.
Du hast ja in Spanien auch etliche Tore geschossen, war eins gegen Barcelona dabei?
Nein, weil beim ersten Match gegen Barcelona war ich zu kurz dort. Da hat der Trainer gesagt, das ist mir zu knapp, weil ich bin erst zwei Tage vorher zur Mannschaft gestoßen. Und im zweiten Derby auswärts im Nou Camp waren wir chancenlos, da haben wir, glaube ich, 5-2 verloren.
Ja. Jetzt hast du meistens linke Außendecker beschäftigt. Warst du, ich sehe dich eigentlich immer als rechten Flügel, der manchmal in die Mitte gezogen ist, aber habt ihr eigentlich rotiert manchmal auch, dass der Trainer gesagt hat, jetzt gehst du mal nach links, um den überhaupt wahnsinnig zu machen und zu verwirren, oder war das einfach deine Position, wo man Mogris aufpassen hat müssen?
Ja, vorwiegend war es halt die rechte Seite, aber wir haben das damals ohne Anweisung vom Trainer gemacht, sondern wir haben einfach die Positionen gewechselt, um eben die Verteidiger dann ein bisschen aus der Ruhe zu bringen. Dann bin halt ich einmal nach links gegangen und der was links gespielt hat, ist nach rechts gegangen. Und wir haben das damals selbstständig eigentlich gemacht. Heute wird das alles vorgegeben und da werden, was weiß ich, nach 15 Minuten wechseln die zweite Positionen. Ja. Das ist halt so, wir haben das damals selbstständig entschieden.
Jetzt habe ich über den Toni Polster gesprochen zuerst. Wir haben beide über den Toni Polster gesprochen und der ist ja quasi vom Alex Christan herrlich parodiert und die kommen ja alle so leiwand drüber, die er parodiert, also er macht das genial. Ich habe auch angefragt, ob der Alex mal vorbeikommt bei mir da im Studio. Bist irgendwie sauer eigentlich, wenn ich das jetzt lieb gemeint formulieren darf, dass er dich nicht als Stimme auserkoren hat, weil du hast ja eigentlich auch eine prägnante, leiwande Stimme.
Das müssen andere entscheiden, wie meine Stimme ist, aber sauer bin ich gar nicht. Ich amüsiere mich über die Sachen, die er macht. Ich schaue mir das auch regelmäßig an. Aber ich denke, dass meine Stimme nicht so einfach nachzumachen ist.
Und vielleicht kommentierst du auch weniger das Tagesgeschehen, als das vielleicht der Krankel oder ein Herzog jetzt momentan noch tut. Noch eine Geschichte habe ich gehört in einem befreundeten Podcast, der heißt Wien echt, der lebenswerteste Podcast der Welt, vom Clemens Heipel, von dem FM4-Kabarettisten, über den ich mich ja unglaublich abhauen kann. Und der hat gesagt, dass du dem Frankie Schinkels Deutsch gelernt hast. Was sagst du dazu? Hast du es gut gemacht, Mensch?
Ich habe ihm ein klein wenig auf die Sprünge geholfen, weil der Frankie hat schon ein bisschen Deutsch kennen. Aber nachdem wir dann ja da miteinander bei der Austria gespielt haben, der in Wien ansässig war, habe ich mir probiert, halt ein klein wenig Wienerisch beizubringen. Und habe ihm halt immer wieder so Aufgaben gestellt, zum Beispiel zum Wieschlussandl hingehen und ein Eiterge bestellen mit einem Scherzl und einem 16er Blech.
Das hat der Clemens gesagt, genau. Ja.
Das hat er halt dann machen müssen und das hat er dann auch gemacht. Und so habe ich ihm halt ein bisschen das Wienerische beigebracht. Aber Deutsch hat er vorher auch schon gekonnt.
Ich glaube, der Frankie Schinkels war ja auch mal bei Dancing Stars. Ja. Auch dich habe ich in der International Movie Database gefunden, in der kleinen Vorrecherche. Aber nicht mit Dancing Stars, wo du ja auch warst, sondern was glaubst du, mit was habe ich dich in der Filmdatenbank getroffen? Mit Tohuwabohu. Kannst du dich da noch erinnern? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe den Schaß immer geschaut.
Ja, ich kann mich auch nicht erinnern. Also, aber wenn ich mich konzentriere, dann büde ich mir ein, dass ich irgendwann einmal so eine Statistenrolle da gehabt habe, bin ich irgendwann einmal durch ein Büdel durchgerannt oder was weiß ich.
Wunderbar, herrlich. Du, kommen wir noch kurz zum Didi Kübauer, den kann ich da nicht ersparen. Das Bild geht durch. Das in die Köpfe drinnen, das hat man, wie es mit den Nasen zusammengeracht seid. Ihr habt das Derby verkörpert damals, die Stärke von Wien in den 90er Jahren. Wie sind deine Erinnerungen dran? Und jetzt, was sagst du um Didi beim LASK?
Na, erstens einmal gut, das Bild ist natürlich Kult. Vor jedem Derby hast du es 100-mal in die Zeitungen oder in irgendwelche Internetforen. Das widerspiegelt meiner Meinung nach auch die Leidenschaft, die wir beide für unsere Vereine haben und für diesen Sport haben. Aber das Allerwichtigste an den ganzen Bild ist, es verkörpert zwar unsere Leidenschaft, aber nach dem Spiel war ein Handschlag da und damit war das Thema wieder gegessen. Und am Spiel hat es keine Freund gegeben. Also ich habe meine Farben vertreten und der Didi seine Farben vertreten. Da haben wir, jeder wollte die 3 Punkte machen, aber nach dem Spiel war das wieder Schwamm drüber und war alles in Ordnung.
Und jetzt Didi zum LASK, was sagst du dazu?
Ich finde es gut. Also ich glaube, dass der Didi ein Trainer ist, der mit seinen Emotionen und mit seiner Fachkompetenz, die er für mich hat, beim LASK viel bewirken kann und wieder in die richtige Spur zu bringen. Und von daher wünsche ich ihm alles Gute und drücke ihm die Daumen.
Jetzt ist eine, wenn wir beim aktuellen Fußball sind, ist eine Konstellation in der ersten Liga da, dass Lustenau vorne ist und an zweiter Stelle ein Verein, der, glaube ich, dir eine große Geschichte abbringen kann, wo du herkommst, eigentlich du als Floridsdorfer und der momentan auf Rang 2 ist, mit 2 Punkten Rückstand, glaube ich, der FAC. Wie siehst du das hier? Bist du manchmal am Platz?
Sofern es meine Zeit zulässt und ich nicht irgendwo anders unterwegs bin im Scouting-Bereich, schaue ich mir den FAC ganz gerne an. Vor allen Dingen diese Saison haben sie ja durchwegs richtig gute Leistungen gebracht. Also die Match, die ich von ihnen gesehen habe, waren alle gut. Und ja, sie sind halt vorne dabei, aber ich befürchte, dass am Ende des Tages Lustenau es trotzdem schaffen wird. Aber nichtsdestotrotz, der FAC, der ja jahrelang immer wiederum dafür bekannt war, dass er halt gegen einen Abstieg spielt und dann, weil halt irgendwelche insolvent waren oder nicht keine Lizenz gekriegt haben, immer wiederum in der Liga geblieben ist, hat dieses Jahr bewiesen, dass es mit kontinuierlicher Arbeit und die 2 Trainer, die dort arbeiten, die machen einen richtig guten Job, auch möglich ist, ganz vorne mitzuspielen. Ich freue mich für den FAC, weil das ist mein Stammverein, dort bin ich als Kind mit 7 Jahren, habe ich dort angefangen zum Fußballspielen und der wird natürlich immer in meinem Herzen bleiben. Klar, ich bin Floridsdorfer, aber hauptsächlich Strebersdorfer, so fängt es an.
Da renne ich immer vorbei.
Ja. Und deswegen, mein Herz wird auch immer ein klein wenig für den FAC schlagen.
Wunderbar. Jetzt hast du den Scouting-Bereich angesprochen. Ich nehme an, da geht es um die Austria natürlich. Was sind da momentan die Trends? Wie erlebst du das? Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Ist es leichter oder schwieriger geworden, super Spieler zu finden? Ich sage noch, dass ich dir gratuliere, dass man bei der Austria super junge Spieler sieht. Und ich denke, die wirst da zum Teil du irgendwie aufgeschnappt haben.
Ne? Es ist der eine oder andere Spieler, der ist schon durch meine Hände gegangen. Und aber es ist im Scouting-Bereich ist es natürlich sehr, sehr schwierig, weil sie alle Vereine sehr gut aufgestellt haben in diesen Bereichen und auch sehr viel unterwegs sind, aber ich bin halt natürlich, also ich bin mir nicht so schade, auch in eine Gebietsliga einmal zu fahren und einen Stürmer anzuschauen. Das ist immer wiederum auch ein Thema für mich und das mache ich auch ganz gerne. Es ist ein interessanter Job, es ist abwechslungsreich, du bist ein bisschen mehr an der frischen Luft als sonst, weil sonst sitzt man eh immer nur mehr vor die Computer rum und schaut im Weißgott und beachtet, was dort los ist, ob man da vielleicht irgendwann ausbecken kann. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier und da mal an die frische Luft rausgekommen und man, wenn es nur ein Gebietsliga-Match ist, dann schaue ich mir das auch gerne an.
Jetzt ist es so, dass man, nehme ich mal an, nicht alle Scouts kennt, weil das Wesen auch ist, dass man sie irgendwie mal nicht zu erkennen gibt. Ich meine, ich glaube, wurscht, auf welchen Platz du gibst, die kennen dich alle. Ja? Wie kann man da überhaupt scouten oder wird man sofort zum Schmähführen verführt? Vor allem mit der Gebietsliga nehme ich an.
Es ist klar, wenn ich heute irgendwo auf einen Platz auftauche, kommen alle und fragen natürlich, was ich da mache. Nicht? Und ich sage ja ganz normal, ich bin da, um einen Spieler anzuschauen. Und wenn sie fragen, welcher Spieler, dann sage ich es ihnen halt einfach nicht.
Ja,
oder genau. Sage halt irgendeinen anderen, den ich wirklich gar nicht beobachte, sondern ich schaue mir den dann konzentriert an, der mich interessiert und ob das dann für die Austria was ist. Aber natürlich wird ein bisschen Schmeck für da dort und man steht vielleicht auch noch ein Mädchen ein bisschen zusammen, aber im Prinzip macht es mir großen Spaß und klar, die Leute kennen mich, wenn ich am Platz bin.
Dann bleibe ich gleich bei dem Themenkomplex irgendwie. Was glaubst du, welche 3 österreichischen Kicker werden in 3 Jahren, ja, von jetzt den höchsten Marktwert haben, nach Transfermarkt oder nach irgendwas halt?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil viele Dinge da mitspielen müssen. Also sie müssen verletzungsfrei bleiben und so weiter und so fort. Aber ich denke mir, dass der Konrad Leimer vielleicht einer ist, der seinen Transfermarkt noch mal in die Höhe schnellen kann.
Ich glaube, da ist er gerade dabei, ne? Einer der begehrtesten Sechser.
Einer der begehrtesten im Moment. Ich glaube auch, ich bin auch davon überzeugt, dass der Marcel Savitzer noch nicht am Zenit ist, also das Bayern Intermezzo, weiß ich nicht, ob es weitergeht oder ob er sich noch einmal verändert, aber ich glaube, dass das Savitzer so ein richtig guter Fußballer ist. Ja, und vielleicht wird auch der Alaba dabei sein in den nächsten 3 Jahren, könnte ich mir gut vorstellen.
Also das sind lauter bekannte Namen, Größen im österreichischen Fußball. Also von Leimer, ich höre da so einen deutschen Fußball-Podcast jeden Tag mit der Lena Kassel, ganz begeisternd. Der wird über höchste Töne gelobt. Also das ist sicherlich, glaube ich, einer der spannendsten Kicker überhaupt. Jetzt Stichwort Alaba noch. Ist der auch irgendwie in einer Austria-Nachwuchsschule irgendwann einmal durch dein Händchen und Pfötchen gegangen?
Nein, weil zu der Zeit, wie der David bei uns im Nachwuchs gespielt hat, habe ich selber noch gespielt und da habe ich mit dem Nachwuchs nichts zu tun gehabt. Also außer, dass ich mir hier und da mal ein Match angeschaut habe, wenn die unten auf die Stadion-Trainingsplätze gespielt haben. Aber ansonsten, nein.
Aber du hast ja den Nachwuchs, nehme ich an, auch als Spieler gegen Ende deiner Karriere auch schon angeschaut. Ist der aufgefallen? Ist der rausgestochen?
Naja, du hast schon gesehen, dass er sehr talentiert ist, aber dass er diesen Weg macht oder diese Karriere macht, ja, das war nicht absehbar. Aber du hast gesehen, dass er ehrgeizig ist und du hast gesehen, dass er viele Dinge mitbringt, um Fußballprofi zu werden. Mhm. Hast aber noch lange nicht, dass du dann am Ende des Tages so eine Weltkarriere machst, wie er gemacht hat.
Ja. Weißt du noch, an welcher Position er damals gespielt hat in der Austria-Nachwuchszeit? Weil der rotiert ja herum und manche sehen ihn gerne als linken Außendecker, anderen als Abwehrchef und er stürmt auch gerne.
Ja, das ist ein bisschen schwierig gewesen, weil wenn ich mich recht zurückerinnere, war das bei der Austria damals so gang und gäbe, dass sie die Spieler jede Woche auf einer anderen Position spielen haben lassen, ja, um ihnen alle Positionen beizubringen. Und deswegen kann ich das auch nicht sagen. Also deswegen, du hast irgendwann einmal eine Woche in der zugeschaut und hast dann gesehen, der vorhin 4 Goal gemacht hat und beim nächsten Match hast du dann gesehen, dass er da rechts hinten gespielt. War dann halt immer die Sinnhaftigkeit, war schon eine Frage, weil wenn einer als Torschütze auftritt und viel Tore schießt, ob ich den dann am rechten Außendecker probieren muss, ist verrückt, ob das sinnvoll ist.
Hast du aus Personalnot auch einmal rechter Außendecker spielen müssen, weil du bist ja super rechter Fuß?
Also ja, ich habe, aber das war eigentlich nicht aus Personalnot, sondern es war ganz einfach so, dass der Robert Zahra seine Karriere bei der Austria beendet hat und der Dienich Hansl war dann sein legitimer Nachfolger auf dieser Position, aber wir hatten kein Backup für den Dienich und deswegen hat der Hermann Stessel bei einem Vorbereitungsspiel mir einmal als rechten Außendecker aufgestellt, und um zu schauen, ob ich diese Position auch spielen kann. Und ich finde halt, als Fußballer kannst du in Wahrheit alle Positionen spielen. Du musst nur im Kopf bereit sein dazu. Und mein Gedankengang damals war halt, da war ich mit Herz und Seele, war ich Stürmer. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich so in die Austria-Kampfmannschaft einrutschen kann, dann werde ich es auch über diesen Weg probieren.
Also es war am Beginn deiner Karriere, als der Zahra aufgehört hat.
Auch. Ja, genau, das war richtig.
Der hat ja, glaube ich, relativ rasch nach Cordoba und so weiter. Das, hat er noch gespielt?
Der Robert hat noch länger gespielt. Der Robert, glaube ich, hat bis... Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, ich bitte mich nicht an, aber ich glaube 84 oder 85 hat der Robert erst bei der Austria aufgehört.
Verstehe. Du, jetzt haben wir einen neuen Teamchef, den Ralf Rangnick oder wie der Christian in Krankelmund in Rulf Rundfunk. Da kraucht gleich das Mikrofon. Was erwartest du von ihm? Welche Taktik für Österreich? Wir haben ja super Spielermaterial, es ist halt ergebnismäßig nicht viel weitergegangen. Was erwartest du vom neuen Trainer und geht es überhaupt mit Manchester United so nebenbei irgendwie?
Ja, Punkt 1 ist einmal schon, dass es ein bisschen überraschend ist, dass wir jetzt einen Teilzeit-Teamchef haben. Also der Teamchef ist die höchste Trainerposition, die es gibt bei uns in Österreich. Und da haben wir einen Teilzeitbeschäftigten. Das ist ein bisschen überraschend für mich. Die andere Seite ist aber, wenn ich einen Mann wie den Ralf Rangnick bekommen kann, dann sollte ich ihn nehmen. Und das hat der ÖFB richtig gut gemacht. Und da muss man auch dem Peter Schöttl gratulieren. Wenn man fairerweise auch einmal dazu sagen, weil der hat das dann am Ende des Tages ja ins Laufen gebracht und auch finalisiert. Die Frage wird aber trotz allem sein, und das ist das, was für mich so spannend ist, ob der Ralf Rangnick auch der richtige Trainer ist. Er ist auf jeden Fall in seiner Position, wo er immer war, als Sportdirektor, dort hat er Strukturen aufgebrochen, hat neue Philosophien eingebracht. Das wird er auch beim ÖFB tun. Also es gibt eher ein paar Sachen, die ein bisschen angestaubt sind beim ÖFB und da gehört er mal mit einem Wischfetzen drüber gefahren. Und das wird der Ralf Rangnick machen, da hat er auch den Namen dazu und auch die Position jetzt dazu. Das, was sich für mich die Frage stellt, ist, ob er als Trainer der richtige Mann ist für uns. Weil wenn wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit schauen, hat er als Trainer jetzt und zum Schluss nicht wirklich die großen Erfolge gehabt. Siehe jetzt Manchester United, dort hat er zwar ein Star-Ensemble, aber das kriegt er anscheinend nicht so richtig in den Griff. Und jetzt müssen wir halt einmal abwarten, ob er als Trainer auch diese Kompetenz mit hat, um uns nach vorne zu bringen. Es wird ja heute leider Gottes bei uns auch immer wieder umgekriegt von dieser Salzburg-DNA. Ich bin nicht überzeugt davon, dass der Ralf Rangnick das mit unserem Nationalteam spielt. Das hat noch keiner ihm gefragt. Also man hat ihn ja auch noch nicht zu einem Interview erwischt. Und wir wissen noch nicht, was er für eine Spielphilosophie haben wird oder was er für eine taktische Ausrichtung haben wird. Das wissen wir alle noch nicht. Da müssen wir es überraschen lassen. Aber ich bin davon überzeugt, er wird sich für das österreichische Nationalteam was Besonderes einfallen lassen. Glaube aber nicht, dass wir gegen diese ganz starken Gegner dieses hohe Pressing permanent spielen können, so wie es Salzburg macht.
Ja, ich glaube, das passt da überhaupt nicht zu einem Spielertypen wie Arnautović, for example, jetzt einmal.
Ja, es ist schwierig. Also der Arnautović ist, wir wissen alles, was er kann und was er nicht kann. Aber ich glaube nicht, dass der Marco Arnautović ein Spieler ist, mit dem er über 90 Minuten permanent das Pressing spielen kann. Ich glaube aber auch, dass es mit dem Kalajdzic nicht geht.
Ja, glaube ich auch.
Also da bin ich schon davon überzeugt, dass das so ein klein wenig schwierig wird. Und deswegen müssen wir halt abwarten, wie legt das da jetzt an? Spielanlage, Taktik. Wir werden jetzt, wir dürfen nicht den Stab über dem Knie brechen, wenn wir jetzt gegen Frankreich Weltmeister, Kroatien Vize-Weltmeister und zwar mit Dänemark, da haben wir eh gesehen, was in den letzten Partien gegen Dänemark los war, wenn wir gegen die nicht punkten. Aber er wird seine Erkenntnisse aus diesen Spielen ziehen und dann werden wir schauen, wie er es uns wirklich taktisch aufstellt. Das, wo ich felsenfest davon überzeugt ist, dass er der richtige Mann ist, um alte Strukturen aufzubrechen und neue Philosophien einzubringen. Da bin ich, glaube ich, nicht alleine, wenn ich sage, dass der richtige Mann ist. Aber als Trainer bin ich nicht so überzeugt von ihm und da muss ich mich überraschen lassen und bin ich gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Und was du sagst, das teilt sich auch mit meiner Wahrnehmung. Wir im Börse- oder im Wirtschaftsjournalismus sagen vielleicht dazu, das ist eher ein bisschen ein Sanierer von Strukturen. Ja, was man jetzt an Peter Stöger oder an Andi Herzog oder auch dir nicht antun würde, dass jetzt solche Leute reingehen und da irgendwie alles verändern und den Bad Guy auch mimen müssen. Das schafft ein echter Externer leichter. Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Was erwartest du jetzt, letzte sportliche Frage noch vom Saisonende? Es gibt ja noch offene Fragen um Rang 3, 4, 5 in der Bundesliga, in der Admiral-Bundesliga. Was erwartest du, wie geht das aus?
Na, ich glaube, dass spannend wird bis zur letzten Runde. Wir haben noch zwei Runden zum Spielen. Die Austria muss nach Klagenfurt. Schwerer Gang.
Rapid
hat auch keinen leichten Gegner mit dem alten und neuen Meister. Ja. Da wird man schauen, aber ich bin davon überzeugt, dass Red Bull Salzburg auch dieses Match gewinnen will. Die wollen gegen Rapid ist immer was Spezielles und da wollen sie es mit Sicherheit einen Sieg einfahren. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der WRC noch in der Verlosung dabei ist. Und da müssen wir abwarten. Also die letzten zwei Runden werden extrem spannend um den dritten, vierten und fünften Platz.
Gehst du irgendwann noch vor Ort auch in eine Arena dir was anschauen?
Ich bin sehr häufig, also klar, in der Generale Arena und schauen wir die Heimspiele der Austria an. Aber ich bin natürlich auch viel im Scouting-Bereich unterwegs und am Wochenende ist halt, wo man sich das meiste anschauen kann. Und es kann sein, dass ich das eine oder andere mal nicht da bin. Aber ich schaue, dass ich es mir immer so einteilen kann, dass ich meine Violetten beim Heimspiel sehe, live.
Du warst ja 1990 und das möchte ich schon noch nachtragen, weil ich habe es vergessen jetzt in der Chronologie, Spieler des Jahres in Österreich und damals auch mit 40 Millionen Schilling. Das ist aus heutiger Sicht für österreichische Verhältnisse eigentlich immer noch viel. Ja. Der teuerste Transfer aller Zeiten. Damals kann man schon stolz sein, oder? Das ist.
Natürlich bin ich stolz drauf, also weil es halt einfach eine Bestätigung ist für das, was du dein ganzes Leben gearbeitet hast. Nicht? Ich bin seit meinem 6. oder 7. Lebensjahr gehe Fußball, ich bin vereinsmäßig, zuerst war es der FAC und dann halt die Austria. Und habe bei der Austria alle Nachwuchsmannschaften durchgearbeitet, bis halt auf in die Kampfmannschaft. Auch in die diversen österreichischen Nationalteams habe ich in die Nachwuchsnationalteams immer gespielt. Und das zeigt halt, dass du dann irgendwann einmal viele Dinge gut gemacht hast oder richtig gemacht hast, um dann ins Ausland zu gehen. Das war immer so ein Ziel von mir, irgendwann einmal im Ausland zu spielen. Es war leider nur ein Jahr, weil da damals halt noch ein Bossmann war und Espanol nicht in der Lage war, die ganze Summe auf einmal auf den Tisch zu legen, sondern die wollten halt ein Ratengeschäft machen. Und da hat halt nach einem Jahr der Joshi Walter gesagt, nein, das geht nicht, entweder die Restsumme auf einmal oder er geht zurück. Für die Austria war auch dieses eine Jahr
Espanol wollte ein
Riesengeschäft. Glaube ich, die wollten unbedingt, dass ich bleibe. Auch ich wollte da in Spanien bleiben, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Aber ich war jetzt dann am Ende des Tages natürlich... Ich war ein bisschen enttäuscht, aber ich bin dann trotzdem wieder zu meinem Verein zurückgekommen, zur Austria, und habe mich dort auch wieder wohl gefühlt.
Allerletzte Frage, was sagt dir Ogris Debris?
Gar nichts.
Das ist eine österreichische Musikgruppe, die durchaus einen Ruf hat in der Szene, und angeblich ist der Name so zustande gekommen, dass einer gepostet hat Ogris und der andere Debris, und das hat gesagt, okay, das ist unser Bandname. Jetzt wissen wir, dass du wirklich nichts damit zu tun hast. Lieber Andi, es war mir ein Volksfest, ja, es ist für mich ein Jugendtraum, immer mit den Idole zu plaudern. Es macht mir riesig Spaß. Tolle Erinnerungen an deine sportliche Vergangenheit. Alles Gute für die Zukunft. Und ja, ich freue mich, dass du da warst einfach. Ja.
Ich sage danke für die Einladung und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.
Und ich schließe mich an. Ciao, liebe Sportbegeisterte. Nächste Woche gibt es dann wieder jemanden aus dem Laufsportbereich. Baba. Das Leben ist Sport.